Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welten ist eine wilde Zusammenarbeit von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
Ja, und ich glaube, man darf einfach auch nicht falsche Hoffnungen schüren bei den Kundinnen und Kunden, oder? Also zu ihnen nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt ihre einzige und wahrhaftige Vertrauensperson und da wird nie irgendetwas rausgehen. Also das ist einfach auch wichtig, dass man sich nicht in so emotionale Geschichten versucht zu verstricken, oder?
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute als Gast ist Sonja Santi bei uns. Sie ist Fachführung Dienstleistungen in der Spitex Knonauer Amt und Netzwerkmitglied für den Seniorenschutz der Kantonspolizei Zürich als Vertretungsperson vom SBK Zürich Glarus Schaffhausen. Herzlich willkommen, schön bist du da, Sonja.
Ja, danke vielmals, ich freue mich sehr, da zu sein.
Wir haben heute so ein bisschen das Thema, so ein bisschen Gewalt im Alter, und du bist dich auch intensiv gerade mit dem Thema am Auseinandersetzen, weil ja deine Masterarbeit um Gewalt im Alter bei Menschen im Spitex-Setting geht. Hast du schon erste Erkenntnisse daraus heraus, die du möchtest mit uns teilen?
Also meine Masterarbeit an sich ist eine Validierung von einem Fragebogen, den ich aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt habe. Und jetzt auch nochmal wird psychometrisch testen, ob der Fragebogen ja das misst, was er messen sollte. Und dort geht es um die Einschätzung von medizinischem Gesundheitspersonal, wie sie ihre Skills rund um Gewalt im Alter, also das Erkennen, das Bewerten und auch dann den Umgang damit tun, wo man kann messen kann. Und das ist eigentlich ein Fragebogen, wo es dann wie auch darum geht, zum Beispiel, man macht eine Schulung, man misst einmal vorher und dann misst man nachher nochmal, nützt die Schulung etwas, welche Interventionen bringen dann überhaupt etwas zu dem Thema. Und ich teste ihn in dem Sinn an Spitex-Mitarbeitenden. So, und das hat viel damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass Spitex-Mitarbeitende einen unglaublich einzigartigen Zugang haben zu vulnerablen Personen, die haben in ihrem Setting, wo ganz viele andere medizinische oder sonstige Fachpersonen nicht haben, und man dort relativ viel könnte und kann erkennen, wenn man weiss, auf was man muss schauen und wenn man sich dann auch getraut, etwas zu sagen oder in dem Sinn auch zu intervenieren.
Also das heisst, es ist wirklich das Messen nicht von, ist in dieser Situation jetzt das ein Thema oder nicht, sondern wirklich, wie sind die Fähigkeiten oder die Skills von dieser Mitarbeitenden und als Vergleichsmessung haben durch irgendwelche Schulungsinterventionen die Skills sich verändern.
Richtig. Ja,
also so ein bisschen Sensibilisierung zum Thema auch. Ja.
Genau. Und auch, um so ein bisschen herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter, wenn gemulden wird, also was macht dann eine Fachperson, oder was bringt eine Fachperson dazu, dass sie etwas meldet, oder dass sie hellhörig wird, oder irgendeine Form von Massnahme einleitet, spezifischer nachfragt, und was zum Beispiel sind dann auch hindernde Faktoren, dass nicht gefragt wird, oder dass man sich nicht getraut, in dem Sinn genauer nachzufragen, oder wie.
Möchtest du da mal näher drauf eingehen?
Ja, also es ist ja so, rund ums Thema Gewalt im Alter, so jetzt in der internationalen Forschung gibt es nicht so viel. Es heisst vor allem, man sollte mehr forschen. Es gibt ganz viel Gewalt im Alter und also man redet da von, jetzt in der Schweiz redet man von etwa 500'000 Personen, die betroffen sind. 300'000 bis 500'000 Personen, das sind so die Schätzungen. In dem Sinn, also es gibt ganz viel und warum ist das Dunkelfeld so gross? Und eine These ist in dem Sinn, dass das Dunkelfeld so gross ist, weil es Gewalt im Allgemeinen einfach ein Tabuthema ist. Und man versucht in dem Sinn eigentlich herauszufinden, wie man vor allem Fachpersonen dann eigentlich kann dazu motivieren, dass sie, ich finde jetzt besser anschauen ist das falsche Wort, sondern dass sie lernen, ihren Blick zu schulen. Und den Blick in dem Sinn nicht nur zu schulen, sondern dann auch in eine Handlung zu kommen. Und weil das aber so ein fast schon ein Minenfeld ist, Und viel Angst darum ist, dass man mehr kaputt macht, als dass man nützlich ist. Entscheidet man sich dann vielleicht dafür, eher nicht so genau zu schauen und wenigstens die Versorgung, die man machen kann, aufrechtzuerhalten. Also da heisst, da geht es ganz viel um Angst, dass die Beziehung abbricht, dass man gar keine Versorgung mehr kann, machen und dass man lieber die Versorgung macht, als gar keine für die Person. Und dann spricht man lieber das heikle Thema von der Gewalt nicht an. Teilweise ist es aber einfach auch so, dass man in dem Sinne, dass man es nicht bemerkt, weil es manchmal auch die Symptomatiken sehr überlappend sind mit der Symptomatik. Also Menschen, die in dem Sinn unter Schlafstörungen leiden oder anfangen, also ältere Personen oder Menschen, die ältere Personen, die unter Depressionen leiden oder zunehmend verwirrt sind. Das sind so diffuse Symptomspektren, das fällt in so viele Sachen rein, dass man nicht unbedingt als allererstes will oder tut an Gewalt im Alter denken. So, genau.
Ja, ist ja noch spannend, ich denke jetzt ja im Ansatz bei den Kindern und Jugendlichen ist ja das wahrscheinlich viel eher noch so, dass man, also ich kenne es selber aus der Zeit im Kinderspital, dass man sensibilisiert darauf ist, genau zu beobachten, ist da eine Gewaltsituation, wo man muss intervenieren. Aber das ist eigentlich im Alter nicht unbedingt so, dass das so klar ist, dass es eine Aufgabe ist, dass wir da anschauen und beobachten und handeln, oder?
Absolut. Und was das Interessante ist, also mir hat mal eine Gerontologin hat sie mal gesagt, eigentlich sind Kinder und Menschen im Alter, da hat es ganz viele Parallelen. Und vor allem einfach auch, und dort genauso. Also, das ist, genau weil man wieder abhängiger wird, weil man vielleicht auch nicht mehr ganz so urteilsfähig ist und die kognitiven Fähigkeiten vielleicht sich auch anfangen einschränken, weil man nicht mehr so mobil ist oder angewiesen ist auf Hilfe, dass man dann eigentlich wieder viel vulnerabler wird und das Thema Gewalt einfach überhaupt nicht so präsent ist bei den Fachpersonen. Und auch nicht so präsent ist manchmal, denke ich mir, da frage ich mich dann schon auch, also die ganze Thematik von Ageism, wo man sagt, das ist so ein bisschen das Überspektrum, warum das Gewalt im Alter vielleicht auch nicht ganz so gleich gewertet wird wie Gewalt gegenüber Kind oder Missbrauch oder Vernachlässigung von Kind. Weil ja, halt, sie sind alt, es ist eh bald mal Zeit zum Gehen. Und was so ein bisschen das, da fängt jetzt eigentlich wirklich, also durch eben die Sensibilisierungskampagne, da sind jetzt auch schon einige gelaufen, also so, man hat so die Plakate gehabt in den Gemeinden. Also das Thema kommt jetzt langsam auf den politischen Schirm. Und das finde ich unendlich wichtig, weil es ist einfach auch so, unsere Gesellschaft wird immer älter. Wir werden immer mehr Menschen haben, die in dem Sinne auch in so einem Abhängigkeitsverhältnis sind, im Alter und nicht nur als Kind. Und entsprechend, und das ist eins von den grossen Themen, oder? Das ist eigentlich so die Abhängigkeitsthematik, die man hat, die sehr viel Konflikte kann auslösen. Und dort, man sagt, das ist so eine von diesen Faktoren, von diesen Hauptfaktoren, die Gewalt im Alter auch auslösen. Es gibt wie so zwei Wege. Das eine ist, dass man in dem Sinn schon immer eine konflikt- und gewaltvolle Beziehung gelebt hat und die sich einfach ins Alter reinzieht. Und das andere ist aber, dass sie erst eigentlich im Alter aufkommt und dort sind wir dann eigentlich in der grossen Thematik von der pflegenden Angehörigen auch und der Überforderungsthematik, wo Gewalt kann auslösen. Und dann sind wir wieder bei den Parallelen auch von den Kindern, oder? Also, dass so die Thematik von Überforderung, Stress, nicht wissen, wie reagieren, in dem Sinn dann zu Gewalt führt.
Also mir ist auch gerade in den Sinn, ich meine, gerade in der Corona-Zeit ist ja das auch nachher plötzlich ein Riesenthema gewesen. Zuerst hat man die älteren Leute unterstützt, für sie einkaufen, nachher hat sie ja plötzlich gekehrt oder wie auch die Wertigkeit, eben sind ja ältere Leute oder ja, du bist alt, du darfst jetzt nicht irgendwie da rausgehen, bleib daheim. Und das ist ja eigentlich sehr viel Gewalt, die an den älteren Menschen dann irgendwie ja, zum Thema geworden ist oder aufgekommen ist.
Ja. Und also, und da sind wir dann, das Gewalt im Alter, wenn man es genau nimmt, ist es ja eigentlich also im Englischen sagt man abuse and neglect, also es ist mhm. Vernachlässigung und Missbrauch, wo vor allem dort in dem Sinn eigentlich Thematik ist, bei Gewalt im Alter. Und man hat in dem Sinn während der Pandemie, also das sind ja wie Pflänzli, wo sozial und zwischenmenschlich in dem Sinn auch eingegangen sind, oder teilweise, also meine eigene Grossmutter, habe ich können zuschauen, wie sie in dem Sinn durch die Isolation eigentlich einfach so unglaublich nachlassen hat und wie wichtig, dass die sozialen Kontakte sind. Und man sie aber auch in dem Sinn bis zu einem gewissen Mass gezwungen hat. Und gleichzeitig aber nach bestem Wissen und Gewissen während der Pandemie. Man hat sich einfach auch nicht anders zu helfen gewusst. Und heute kennen wir die Konsequenzen daraus raus so viel besser als dort, wo man es entschieden hat. Also ich will es wie nicht. Aber es hat einem einfach darauf zurückgeworfen, auf relativ archaische Grundmuster auch. Zum einen eben so, also das Isolieren, aber das andere ist definitiv auch, man ist plötzlich auf sehr engem Raum miteinander zusammen, man muss sich aushalten, das haben, glaube ich, alle müssen in dem Sinn. Und da die Mechanismen, wenn man nicht kann raus, wenn man nicht kann in dem Sinn auch voneinander weg, also das sind einfach, das ist natürlich unglaublicher Boden für konfliktträchtige Beziehungen, die dann einfach auch zu Gewalt führen können. Und gleichzeitig aber ist Covid sicher ein Brandbeschleuniger von etwas, was aber schon immer existiert hat und auch immer noch existiert, jetzt wo man sagt, das ist wieder die neue, alte Normalität in dem Sinn. Also das haben wir schon immer noch.
Und du hast jetzt vorher auch gesagt, oder? Es ist nicht so das Thema, oder gerade in den Spitex-Organisationen ist es wie nicht so präsent. Warum denkst du, ist das so?
Ich glaube, es wird immer mehr. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es jetzt wirklich auf den Schirm kommt, weil es auf der politischen Agenda ist. Warum? Ich bin, die Spitex-Welt hat so ein paar, es hat ein bisschen etwas vernachlässigt, oder? Und weil man ist relativ, es sind viele kleine Organisationen, es gibt ein paar grosse und alle müssen wie alles auf dem Schirm haben und irgendwie müssten sie allem eigentlich Expertinnen sein und alles wissen und das ist einfach nicht möglich, oder? Und wenn sich niemand in dem Sinn, in dem Moment darauf stürzt und sagt, ich habe jetzt Bock drauf, um irgendwie das Wissen allen oder vielen in dem Sinn weiter zu vermitteln und dann noch wahrscheinlich gratis und franco, dann kommt das einfach wie nicht an, weil wir haben mitunter einfach auch eine gewisse Unterfinanzierung in der Spitex-Versorgung, in der ambulanten Versorgung, wo einfach, also ich finde, man kann nicht so viel erwarten. Und gleichzeitig aber ist es, wenn man genauer anschaut und wenn man ein bisschen weggeht vom System, ist es in sich als Organisation, man muss so Themen, vor allem so tabuisierte Themen, muss man auf den Tisch legen. Mhm. Und man muss sie anfangen enttabuisieren vom Betrieb. Und das heisst, das muss man auch von oben runter machen. Das geht nicht nur, das können nicht einzelne Mitarbeitende, die können da Vorreiterinnen sein von irgendeiner Enttabuisierung, sondern das ist etwas, das muss man auf die betriebliche Agenda nehmen. Und wenn man sie auf die betriebliche Agenda nimmt, dann muss man sich einfach bewusst sein, man sagt, jede vierte Frau ist in dem Sinn irgendwann mal betroffen gewesen von Gewalt. Wir haben vor allem Frauen, die in der Pflege arbeiten. Das heisst, wir haben einfach auch ganz viele Menschen, die selber irgendwelche Erfahrungen haben mit Gewalt. Das heisst, man muss das wie im Hinterkopf behalten, dass man in dem Sinn die Mitarbeiterinnen, die man hat, genauso sensibel tut in dem Sinn mit ihnen umgehen, wenn man von ihnen erwartet, dass sie einen sensiblen Umgang haben mit den Kundinnen und Kunden von der Spitex.
Ja.
Und dann, wenn man es dann auf Kundenebene abbricht, dann hat man in dem Sinn das Beziehungsverhältnis, das ich vorher schon mal angesprochen habe. Und das ist das, wo, glaube ich, in der Pflege oder in der Spitex-Pflege, also das ist das, was mir also nach 11 Jahren Spitex in dem Sinn, was sich durchzieht von Anfang bis Schluss und auch bei mir. Also das Spannungsfeld zwischen, das ethische Spannungsfeld, was gewichte ich jetzt mehr? Autonomie, den anderen Sorge tragen, Schutz geben und dann aber immer die Beziehung zu gefährden. Und Angst, dann gehen sie zu einer anderen Spitex und die kümmert sich dann vielleicht nicht darum. Und wie hat man eine Beziehung zum Kunden und ist ein Fürsprecher für den Kunden. Und gleichzeitig schaffen wir so systemisch, wir können gar nicht ohne die Angehörigen, wissen aber, dass die Angehörigen eher vielleicht jetzt vernachlässigt oder Missbrauch passiert oder Gewalt angewendet wird. Und entsprechend in dem Moment steckst du in diesem Spannungsfeld, was gewichtest du mehr in dem Moment? Mhm. Und ich glaube, dort muss dann auch wiederum der Betrieb ansetzen und sagen, hey, wir stärken unseren Mitarbeitenden den Rücken, dass wir lernen, mit Samthändchen die Thematiken anzusprechen und aber auch nicht nur in der Situation, sondern dass man zum Beispiel auch lernt, sich Hilfe holen von aussen. Man kann zum Beispiel anonymisiert sich beraten lassen. Jetzt im Kanton Zürich gibt es das nicht, also gibt es den Seniorenschutz oder, von der Kantonspolizei. Zürich, es gibt aber in dem Sinn auch ganz viele Kantone, die mit der UBA einen Vertrag haben, also mit der unabhängigen Beschwerdestelle im Alter, wo man auch anonymisiert sich anwenden kann. ProSenectute hat sich das Thema auf die Fahne geschrieben, wo man sich anwenden und beraten lassen und mal hören, hey, was habe ich für Möglichkeiten? Mhm. Und man muss nicht keinen Namen nennen und gar nichts, aber einfach mal Möglichkeiten ausloten aus einer anderen Perspektive als immer nur aus der eigenen Spitex-Perspektive mit der Angst, es könnte einen Einsatzabbruch geben, das könnte auch noch bedeuten, dass man weniger Geldeinnahmen hat, ein Kunde, der wegbricht, je nachdem von einer kleinen Institution ist das enorm viel, wenn ein Kunde wegbricht. Und dann, dass man dort in dem Sinn auch lernt, sich in eine Auseinandersetzung zu gehen oder eben auch mit einer Cash in eine Auseinandersetzung zu gehen in dem Moment, um dann eben zu schauen, was gibt es da noch für Möglichkeiten. Und dann in dem Sinn üben und dranbleiben, eben genau mit den Angehörigen und auch den Kundinnen und Kunden. Ich meine, da kommt es total auf die Situation drauf an. Das muss man sehr individuell anschauen. Versuchen in dem Sinn ein Netz zu bauen, wo die Gewalt und Vernachlässigung in dem Sinn reduziert und ganz gestoppt wird in dem Sinn. Und weil oftmals wollen die Leute nicht, dass ihre Angehörigen gehen, sondern sie wollen, dass die Gewalt aufhört. Mhm. Und das ist ein enormer Unterschied.
Ja, klar, es ist eine Anzeige, und will ich jemanden ins Gefängnis bringen, oder geht es wirklich darum, hey, wie können wir, ist das so noch richtig und was können wir ändern? Ich finde es jetzt ganz spannend, was du auch sagst. Es ist nicht, dass man einem Kunden raten soll, Leute ziehen dort an, sondern dass du wirklich sagst, auch als Organisation kann man sich dort beraten lassen und mal den Aussenblick hineinholen. Das finde ich ganz eine zentrale Aussage da dabei, wo ich nicht weiss, wie fest wird das auch genutzt oder ist das ein Schirm?
Ja, und ich finde intern, es gibt auch das Thema Fallbesprechungen, wo ganz wichtig sind, wo man sich auch intern wieder gemeinsame Haltung soll entwickeln. Wie gehen wir mit dem um? Was beobachten wir? Wie bewerten wir das auch, oder? Und dass man auch mal sagt, hey, man bewertet die Reaktionen und die Handlungen von den Menschen und man bewertet nicht in dem Moment den Menschen selber, wo sie macht. Oder? Mhm. Es ist ein Unterschied, wenn man sagt, das ist einfach ein dummer Löli und der ist gemein zu seiner Mutter. Sondern man sagt, hey, die Person, da geht es ganz fest um eine Haltung, oder? Wie geht man, sondern sagt die Person, ich bewerte das Verhalten als nicht in Ordnung und das ist nicht gut, wenn er das macht, aber er scheint auch in einer Situation zu sein, wo er sich selber nicht anders zu helfen weiss. Und gleichzeitig macht er aber etwas, was nicht geht. Und da geht es ganz fest darum, wie tut man in dem Sinn eigentlich das. Ja, wie framet man das auch, oder? Mhm. Und dann ist auch in meinen Augen schon viel da für die Einzelsituation, wie man dann wiederum dort herantritt. Mhm. Und wenn man natürlich so zu einem Menschen geht und sagt, mit der Grundhaltung, ich finde sie immer noch ganz als Person okay, aber ihre Handlungen nicht, macht das so etwas anderes aus, wie wenn man einfach sagt, sie sind Löli. Und jetzt geht es ab in die Kiste. Irgendwie so. Oder dann ist vorbei, oder? Und man kann es noch so gut machen und manchmal geht es in die Hose. Also, ich will da niemandem jetzt irgendwie einen Druck aufbürden.
Ja, aber auch da, man hat auch etwas gemacht, oder? Man hat etwas gemacht und man hat es angesprochen. Ich finde es ja noch spannend, eigentlich im Interim, in der Bedarfserklärung, hat sie ja eigentlich auch so Fragen ja drin. Ich glaube, da ist es aber auch ganz wichtig, dass man wahrscheinlich Fallführenden auch schult, wie Also, wie stellt man das? Wie macht man das? Damit es einfach nicht heisst, oh, das ist tabu, das spreche ich nicht an. Ich mache einfach keine Antwort. Sondern wie hat man das Fingerspitzengefühl oder die Samthändchen zum Wissen? Wie spreche ich das Thema an?
Das hat mit Beziehungsgestaltung zu tun. Also wenn die Angehörigen und Kunden Vertrauen haben, dann kommt es irgendwann auf den Tisch. Und das muss man sich erarbeiten durch gute Gesprächsführung. Das heisst, wie geht es ihnen? Ich sehe, es ist mega anstrengend. Wie geht es ihnen dabei? Und also zu die, die in dem Sinn eigentlich aus Überforderung Gewalt anwenden und nicht aus einer sehr berechnenden und fokussierten sadistischen Haltung heraus, die brechen irgendwann in Tränen aus und sagen, ich weiss nicht mehr, wie weiter. Und eigentlich will ich das gar nicht und ich kann nicht anders. In den meisten Fällen. Und das ist wirklich etwas, wo... Und dann gibt es aber die anderen, oder? Die sehr berechnend... Also, und da bin ich dann also auch so bei der Thematik von der finanziellen Ausbeutung und dem finanziellen Missbrauch auch, wo dann sehr gezielt dann auch in dem Sinn eigentlich die Leute mit krimineller Energie ausbeutet werden. Genau.
Wie erkennt man das? Also, und wie würdest du jetzt vorschlagen, geht man dann jetzt wirklich vor, wenn man das erkennt? Jetzt sind ja unterschiedliche Fälle, wo du jetzt gerade auch sagst.
Also, ich finde, ein Betrieb braucht einen Ablauf. Er braucht eine Person oder mehrere, je nach Grösse, wo man weiss, wenn ich so etwas begegne, das ist meine Ansprechperson. Und mit der kann ich das mal sounden, meine Beobachtungen, die ich habe. Und die Person hat ein gewisses Know-how rund um Gefährdungssituationen in jeglicher Form, die sich so ein bisschen mit dem Thema ein bisschen affin ist zu dem Thema, sagen wir es so. Und wo dann auch kann mal so eine erste Bewertung mit dieser Person zusammen vornehmen und sagen, das klingt irgendwie, das klingt nicht gut. Und dass man dann eigentlich schaut, was wäre ein guter Vorgang. Fallbesprechungen sind sicher wichtig, dass man einfach gut vorbereitet ist. Und jetzt kommt's, und dann muss man es individuell, und ich würde immer auch noch empfehlen, sounden mit eben externen, auch anonym. KESB, UBA, Prosenektute, eben Seniorenschutz im Kanton Zürich zum Beispiel. Also das ist sicher auch nicht schlecht. Und würde ich sehr empfehlen, sogar ist nicht einfach nicht schlecht. Und dann muss man auch mutig sein. Und dann geht es wirklich darum, versuchen, das anzusprechen, wenn es so diffus ist. Dort versuchen, ins Gespräch zu gehen. Ein gutes Beispiel ist, ich habe mal eine Situation gehabt, dort hat eine ältere Person mit dem Schwiegersohn und dem seiner Tochter zusammen in einer Wohnung gewohnt, und die ältere Person war komplett vernachlässigt. Fast nie mobilisiert worden, bettlägerig, abgemagert, fast kein Essen. Unglaublich wüster Haushalt, also echt grenzwertig an allen Ecken und Enden. Und der Sohn war einfach auch sehr auffällig, war immer finanzielle Probleme gehabt, der Enkel von der älteren Person auch. Einfach wirklich eine unglaublich dynamische Situation. Und irgendwann haben wir haben immer gesagt, ja, eine Tagesklinik wäre etwas, wie einfach so, dass die Person einmal rauskommt, anders mobilisiert wird, weil wir haben gar nicht so viel rein können, wie die Person eigentlich es nötig gehabt hätte. Und das ist einfach, wie in der HR-Klinik. Und das ist einfach wirklich Vernachlässigung, wie es im Buch steht. Und irgendwann haben wir geschnallt, es geht um die AHV, eigentlich das Geld, das automatisch reinkommt mit der Rente, wo drum die Person zuhause bleibt. Und das ist finanzieller Missbrauch. Und entsprechend haben wir dann relativ rasch eine Cash-Meldung gemacht. Es hat auch sofort einen Beziehungsabbruch gegeben. Die Spitex hat nicht mehr rein dürfen. Aber das war einfach ein Entscheid gewesen. Das ist so klar Missbrauch, dass man das nicht, vernachlässigt und dass man nicht zuschauen kann. Und das hat aber Wogen geschlagen, auch im Betrieb. Das ist, es haben nicht alle gleich Freude gehabt, dass man jetzt die Beziehung abbricht. Und das hätte man doch schon noch handeln können oder wie immer. Und das löst es aus. Und das ist genau das, vor dem hat man Angst. Dass man dann Zielscheiben ist, weil man hat ja dann einen Entscheid getroffen. Und dort muss man sich einfach gut abwägen mit der Person, die Ansprechperson ist und dann meistens eben auch irgendwie mit der geschäftsführenden Person, wenn das nicht gerade die gleiche ist, dass man sich dort auch ein Backup abholt und weiss, hey, das ist jetzt ein abgesprochener Entscheid, das Risiko gehen wir ein, und zwar zum Wohle des Kunden. Und es ist nachher auch wirklich zum Wohle des Kunden gewesen, weil wir hatten das Geld dann wirklich auch für seine Versorgung dann nachher eingesetzt und nicht mehr für die Versorgung von der Rest von der Familie.
Du hast ja jetzt die Kestmeldung angesprochen. Willst du mal ein bisschen genau erzählen, was ist das denn genau? Was hat das für Konsequenzen und was macht ein Kesp?
Also,
wie du das kannst natürlich. Ja?
Liebe Kesp, ihr schreibt dann irgendwelche Posts und tut das noch differenzieren, bitte. Aber Kesp schaut eigentlich verschiedene Sachen an. Und es geht immer um eine Beurteilung von Urteilsfähigkeit von der Personen in Lebensbereichen. Und beurteilt auch, ob die Person das noch selber kann entscheiden oder selber entscheidungsfähig ist oder nicht. Und tut in dem Sinn auch zum Beispiel, wenn es darum geht, wie sagt man dann, gibt es irgendwelche Einschränkungen, Mobilitätseinschränkungen, werden die Leute irgendwie festgehalten oder wie immer. Also sie beurteilen in dem Sinn eigentlich, läuft alles so weit mit rechten Dingen zu und sind die Leute eigentlich auch noch urteilsfähig. Und wenn dann eben nicht so ist, dann schauen sie, gibt es Möglichkeiten außerhalb von einer behördlichen Intervention, wo man kann implementieren kann, damit die Person wieder so unterstützt ist, dass sie kann funktionieren kann. Also das Subsidiaritätsprinzip. Sie kommen immer erst am Schluss. Also das heisst, alle Arten von Treuhanddienst, wenn es um finanzielle Belange geht, irgendwelche bei Kindesgeschichten geht es dann darum, dass man zum Beispiel in der Familie eine Familienbegleitung organisiert. Dann gibt es so, dass man eigentlich die Selbstbestimmung der Leute nicht einschränkt. Und irgendwann kommt aber der Moment, wo man das muss oder tut machen, weil gewisse Sachen eben die Urteilsfähigkeit nicht mehr da ist, weil vielleicht auch kein Vorsorgeauftrag rum ist, wo irgendjemand kann ernannt werden zu einem freiwilligen Beistand oder fürsprechende Person. Und dann kann es sein, dass es eine Beistandschaft gibt. Und da gibt es ja dann auch noch verschiedene schwere Grade von der Beistandschaft, wo dann Kesp kann ernennen. Was ein Kesp auch machen kann, ist, sie kann zum Beispiel behördliche, fürsorgerische Unterbringungen in die Wege leiten, was sie unglaublich ungern und sehr selten macht. Weil man eigentlich versucht, eben die Leute dort zu behalten, ihre Autonomie in dem Sinn auch gewährleistet. Auch wenn in dem Sinn, wie sagt man so schön, die Gesellschaft einen Teil muss mittragen von dem nicht ganz vielleicht manchmal gesellschaftskonformen Verhalten. Und erst wenn es dann wirklich in eine Selbst- oder Fremdgefährdung geht, wo mich niemand mehr kann handeln, kann es sein, dass auch so, wenn es keine ärztliche fürsorgerische Unterbringung gibt, eine behördliche fürsorgerische Unterbringung gibt. Und das sind in dem Sinn eigentlich, ich finde, sie stellen ganz oft die richtigen Fragen, wenn man eine Kesp-Meldung macht. Sie stellen nämlich die Fragen, habt ihr das schon probiert? Habt ihr das schon gemacht? Ihr seid ja schon noch drin, also jetzt von der Spitex. Und manchmal ist es auch ein bisschen frustrierend, oder, als Spitex. Jetzt sind wir weil wir drin sind, passiert nichts. Und ich finde, dann muss aber auch die Spitex wieder mit sich selber ins Gericht und überlegen, ist eigentlich das, was wir machen, nicht schon völlig über die Grenzen von dem, was wir überhaupt leisten können. Und lassen wir gerade eigentlich auch ganz viele Mitarbeitende ausbrennen. Und das Spannungsfeld, das muss immer die Spitex auch selber mit sich selber ausmachen, oder? Was ich einfach höre, so im Netzwerk zum Thema Gewalt im Alter, dass die Spitex manchmal auch ein bisschen lang wartet, bis sie es meldet. Das habe ich jetzt doch auch schon von der Kesp auch schon gehört. Und also eben ganz übergeordnet. Und weil man einfach dann, das ist ja die Spitex drin gewesen und niemand hat nichts gesagt. Und da finde ich es einfach wahnsinnig wichtig, man kann auch dort anonym anrufen. Also nicht als Spitex anonym, aber man muss nicht den Namen von dem Kunden oder dieser Kundin nennen. Und man kann sich dort einfach mal austauschen und sagen, ja, ist das denn schon etwas oder nicht? Ja. Und wie können wir vorgehen, dass wir den Rest von der Versorgung, die wir noch bringen können, nicht gefährden? Und gleichzeitig aber in dem Sinn eigentlich dieser Person irgendwie fürsprechen und schauen, dass sie nicht mehr betroffen ist oder dass man die Gewalt kann reduzieren oder ganz kann wegmachen. Stoppen.
Ja, also ich glaube eben, CASP ist ja auch, sagen wir auch eher so eine langfristige Lösungsfindung. Also eben, sie schauen, das finde ich ja super mit dem Subsidiarprinzip, wo du gesagt hast. Aber es ist ja nicht, wenn man sagt, wir sind komplett überfordert und am Anschlag als Spitex, wir delegieren sie jetzt den CASP ab, sie sollen es regeln, oder? Das geht nicht, oder? Sondern sie sind dann eher, eben, es dauert dann ein halb oder dreiviertel Jahr, bis vielleicht dann das klar ist, wo, wie, was ist möglich. Wenn sie wirklich jetzt viel schneller müssen gehen, dann müssen wir viel mehr mit Psychiatrie, Notfall, also Notfallpsychiater und so natürlich handeln, oder?
Das ist das eine. Und zum anderen muss man aber auch als Spitex dann sagen, okay, wir machen das und mehr nicht. Und wir gehen das Risiko ein, dass die Person umgeht, sich etwas bricht, sonst irgendwie unterversorgt ist. Aber wir können wie nicht mehr leisten und sie lässt sich aber auch auf nichts anderes ein und dann kann es halt sein, dass es dann wegkippt. Und dann zu einer Notfalleinweisung ins Spital kommt oder das gibt es halt einfach auch, oder?
Ja, das sind ja die Situationen, wo die Leute ja nicht wollen mehr, obwohl die Spitex finden, das bräuchte mehr, oder? Wo die Leute sich eigentlich wollen unterversorgen lassen. Ja.
Und CASP sagt, die sind urteilsfähig, oder? Und das heisst einfach, und dort haben wir einfach ein Spannungsfeld. Und in diesem Spannungsfeld muss die Spitex eine Haltung haben und sagen, so weit und nicht weiter. Und wir gehen nicht über unsere, konstant, mega weit über unsere Grenzen aus, nur damit wir die Situation kompensieren. Weil ich glaube, wir tun dann eben meistens niemandem einen Gefallen. Weder den Mitarbeitenden, noch dem Betrieb, noch dem Kunden. Und im Umfeld schon gar nicht wahrscheinlich, oder wenn man das dann noch länger rauszögert. Aber das muss man aushalten und das muss man begleiten, oder? Da muss man mit dem Team gut im Kontakt sein, da muss man mit den Fallbesprechungen machen, da muss man immer wieder auch Haltungen abgleichen. Man muss es aushalten. Und das hat genauso auch mit Gewalt im Alter zu tun, in dem Moment, oder? Manchmal muss man einfach auch Geduld haben und warten und hoffen. Und wenn es einen Abbruch gibt, dann hat man aber einfach auch den Freipass, um dann zu sagen, so, ich mache jetzt eine Meldung. Die Situation ist abgebrochen. Macht sicher noch eine Cash-Meldung. Und dann kann man wie sagen, ich muss das jetzt wie gehen lassen. Ich habe das Beste gemacht, was ich können. Ich gebe es der Behörde weiter. Ich behalte das nicht einfach bei mir im Betrieb, das Wissen, sondern ich gebe es weiter. Weil ich finde einfach, wir als Spitex müssen auch nicht jegliche Verantwortung tragen, sondern wir als Spitex haben auch die Verantwortung zu verteilen, dorthin, wo sie hergehört. Und das ist manchmal eben ein CASP zum Beurteilen, nein, es ist okay, wir machen mit.
Ja, mega wichtig. Also ich glaube eben gerade das Zögern oder eben wie nicht wissen, weil es tönt ja auch, es braucht relativ viel Gesprächsbedarf in solchen Situationen, auch also mit dem Team, wahrscheinlich bis zur Geschäftsleitung. Also ich glaube, es bewegt ja dann auch eine ganze Spitex-Organisation tätige Fälle, wo sowas vorkommt, oder? Und das ist zwingend wichtig zum Wohl von den Kundinnen, aber ich glaube auch da ist häufig Bereitschaft oder manchmal vielleicht Bereitschaft wie auch gar nicht da oder das Wissen wie, wo fange ich an wer wende ich mich, wie ist das Vorgehen, wenn ich eine CASP-Meldung mache, wer muss ich involvieren, wer nicht und eben mache ich dann das Vertrauen kaputt, mache ich den Beziehungsabbruch mit dem.
Ja, und ich glaube, man darf einfach auch nicht falsche Hoffnungen schüren bei den Kundinnen und Kunden, oder? Also zum einen nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt ihre einzige und wahrhaftige Vertrauensperson und da wird nie irgendetwas rausgehen. Also das ist einfach auch wichtig, dass man sich nicht in so emotionale Geschichten versucht zu verstricken, oder? Wie manchmal passiert das dann auch, dass man dann wieso in dem Sinn plötzlich mal gesagt hat, ich sage Ihnen das nur im Vertrauen, aber Sie dürfen jetzt niemandem sagen, man hat ja gesagt, oder? Und dann ist man, dann hat man den Salat, oder? Und das ist manchmal, und dann halt auch, und manchmal sagt man das und sagt ja zu dem Salat, und dann darf man aber sich das dann auch nochmal überlegen und sagen, ja, ich habe jetzt, jetzt einen Salat, den will ich nicht mehr alleine aus essen. So. Mhm. Und ich sage es jetzt trotzdem und ich gebe es weiter. Und das ist eigentlich, ich glaube, das hilft allen. Das ist mega wichtig. Mhm. Und was ich aber auch so ein bisschen finde, ist einfach überhaupt die Auseinandersetzung, einfach auch theoretisch, mit dem Thema Gewalt im Alter. Mal so ein bisschen, was gibt es denn da eigentlich? Ich meine, ich habe jetzt vorher nur die finanzielle Missbrauch ein bisschen neu beschrieben, aber es gibt in dem Sinne die körperliche Geschichte, es gibt Vernachlässigungen, also eben keine Nahrung, zu wenig Nahrung. Ich habe letztes Mal eine Situation gehört, wo das hat der Seniorenschutz erzählt, ja, eine demente Kundin, die immer das Tischtuch weggezogen hat. Und dann hat der Mann immer zum Morgentisch, ist immer alles oben ab, und irgendwann hat der Mann den Kochlöffel genommen. Und irgendwann war es brühend heisse Wasser, das er über die Hand geleert hat, damit sie nicht zieht. Und das ist körperlicher Missbrauch, oder? Also, es ist wie so. Und, sexuelle Missbrüche, und es gibt mehr, als das man meint, wirklich, einfach uneinvernehmliche sexuelle Handlungen, wo das geht unter Missbrauch. Und dann gibt es noch die ganze Thematik von der psychischen Gewalt, wo man die Leute beleidigt, wo man ihnen sagt, wie dumm dass sie sind und sie einfach nicht checken und klein macht. Und
oder auch droht und sagt, wenn du das nicht machst, schicke ich dein Heim. Oder
genau, genau. Und ein Einbeschliessen zum Beispiel. Ich finde, das ist in der Spitex auch so ein Klassiker. Ich finde, so der Wunsch, dass man die dementen Leute einbeschliesst zum Beispiel, das muss man gut anschauen, weil das ist eine Freiheitsberaubung. Und das sind so, ja, das sind so Sachen, die man genau muss anschauen. Mhm. Und mit dem muss man sich auseinandersetzen, weil sonst sieht man es nicht. Mhm. Man ist manchmal einfach so drin, man sieht es dann einfach nicht. Und auch so ein bisschen lernen, was sind denn Risikofaktoren, dass es zu Gewalt kommt, oder eben auch hemmende Faktoren zum Beispiel auch, oder präventive Faktoren, die helfen, dass es eben nicht passiert. Und das ist ja die Kunst von der Pflege, finde ich. Es ist ja zwar nicht in unserem, es ist ja nicht in der Idee von der pflegerischen Versorgung, dass wir Prävention machen, aber wir machen eigentlich unglaublich viel Prävention. Mhm. Wenn man systemisch schafft und mit den Angehörigen schaut und in dem Sinn schaut, dass alle so weit okay unterwegs sind, dann dass man in dem Sinn die ganze Überforderungsthematik, Stressthematik, und wenn man ihnen einen Raum gibt, wo sie darüber reden können, das hat einfach einen unglaublich präventiven Faktor. Mm. Also wir sind Gewaltprävention, wenn wir unsere Pflege können, gut leben können. So. Und gute systemische Fallführungsarbeit können machen und gute familienzentrierte Versorgung können schaffen in dem Sinn.
So, noch abschließend, was wünschst du dir für die Spitex so in der Zukunft in dieser Thematik?
Ich wünsche mir, dass die Betriebe Ansprechperson oder Ansprechpersonen Abläufe auch in dem Sinn und klare Wege definieren, was machen wir in Krisensituationen. Und das ist Gewalt, das ist, wenn man Gewalt begegnet, aber das gilt auch, wenn man bemerkt, dass eine Kollegin Gewalt ausübt an Kundinnen. Das bedeutet auch, wenn man Gewalt erfährt als Pflegende oder wenn man bemerkt, dass irgendwie sonst etwas schiefläuft, dass die Organisationen entweder sich zusammenschliessen in diesem Thema und so Abläufe generieren und dass man die interinstitutionelle Zusammenarbeit intensiviert, dass es ein Selbstverständnis wird, dass man sich gegenseitig austauscht miteinander, dass man Telefon in die Hand nimmt, anonymen Fall bespricht mit einer UBA, mit einem Seniorenschutz, dass die Hemmschwelle vom Ansprechen, das Enttabuisieren, das wünsche ich mir, aber das bedeutet, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Genau. Mhm. Das wünsche ich mir für die Spitex, weil ich glaube, dann hat die Spitex macht sie einen noch unglaublich wichtigen Job zusätzlich. Und das ist Gewaltprävention.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Sonja.
Danke dir.
Merci, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
Und hat sehr viel Spass gemacht.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen können. Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast@spitex-welten.ch. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedernursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!